Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft. Das andere Tischgespräch. Heute müsste es eigentlich das andere Tresengespräch heißen, denn mein heutiger Gast ist einer der einflussreichsten und kreativsten Barchefs der Republik und weit darüber hinaus. Seine Kreationen sind schon vielfach ausgezeichnet worden und um diese zu probieren, pilgern Bar-Aficionados aus allen Teilen der Welt an, um diese flüssigen Wunder die Kehle runterlaufen zu lassen. Heute bei mir der Inhaber der Seibert's Bar und Liquid Kitchen in Köln, meine Damen und Herren, Volker Seibert. Lieber Volker, freue mich sehr auf das Gespräch.
Vielen Dank.
Für alle, die diesen sympathischen Menschen nicht kennen, hier ein kleiner Steckbrief. Anfang der 90er Jahre, 92 bis 94, hast du im Service an der Bar des Restaurants Hirtenwiese in Herdorf gearbeitet. Wo bitteschön ist Herdorf?
Das ist im tiefsten Westerwald.
Hui.
Und das war ein Ausflugslokal, wo ich schon als Kind mit meinen Eltern gewesen bin.
Okay.
Was genau Dreiländereck ist, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.
Okay.
Und ja, da bin ich 1992 hingekommen. Weil ich eigentlich mehr Geld verdienen wollte, war nicht glücklich in meinem normalen Beruf. Ich bin schon mit 5 Jahren eingeschult worden, kam mit 15 aus der Schule raus, habe dann Wechselmechaniker Formtechnik gelernt und ja, das war nicht das, was ich mir vorstelle. So, und dann hatte ich eine gute Freundin, wo der Bruder auf der Hirtenwiese ein Restaurant, Don Camillo und Pepone, auf der Hirtenwiese geleitet hat. Ja, und da habe ich als erstes Abend, als Grillabend angefangen. So, und dann wirklich wie von klein auf und so typisch wie in Amerika, vom Tellerwäscher bis zum, ja, nicht Millionär.
Sag's ruhig.
Und ja, da habe ich angefangen und habe da erstmal wirklich das erste halbe Jahr nur gespült hinter der Bar. Aber das hat mir mehr Spaß gemacht als das, was ich in der Ausbildung als Werkzeugmechaniker, weil das war nicht so, wie ich mir meinen Alltag vorstelle.
Sehr schön. Danach hast du 3 Jahre die Restaurantleitung, Barchef des Restaurants Gartenhaus in Siegen eingenommen. 97 bis 2000 dann Bartender, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in der Muckefuckbar, ebenfalls in Siegen. Dann kam wohl wahrscheinlich die längste und prägendste Zeit, 2000 bis 2013, Barmanager in der Capri Lounge in Köln. Und danach endlich der Traum der Selbstständigkeit. 2014 hast du dich hier in der Seibert's Bar und Liquid Kitchen selbstständig gemacht und danach ging es Schlag auf Schlag. In den letzten 5 Jahren bist du mit Auszeichnungen nur so überhorcht worden. Unter anderem, ich kann wirklich nur ein paar aufzählen, weil der junge Mann hat wirklich alles abgeräumt. Mixologe des Jahres in verschiedenen Magazinen, Bar des Jahres in verschiedenen Magazinen, Bar-Ikone des Jahres, Top 10 Best Bars Worldwide und auch hochinteressant die Erwähnung One of the best bars you need to visit before you die. Und was man nicht vergessen sollte bei der Aufzählung aller deiner sensationellen Auszeichnungen ist, du bist vor kurzem zum wiederholten Male zur besten Jahr des Jahres gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen lieben Dank.
Lieber Volker, wie kommt man denn mit so einer Vita, das bedeutet nicht London, nicht Barcelona, nicht New York, sondern Herdorf und Siegen, zur Entwicklung einer der weltweit besten Bars?
Also ich glaube, der größte Schritt war, nach Köln zu kommen, in die Capri Lounge, weil das ja auch viel Neuland war. Die Capri Lounge war 1997 gegründet worden, 99 kam ich dahin und zählt aber damals in Nordrhein-Westfalen zu den zählenden Bars. Damals gab es aber auch nur eine Handvoll Bars, die auf dem Niveau gearbeitet haben. Ja, und da fand, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren die größte Entwicklung statt, weil ich halt mich intensiv damit beschäftigt habe und habe auch relativ früh angefangen mit dem Thema Liquid Kitchen. Klar, wir haben das damals nicht Liquid Kitchen genannt, aber mir fing wirklich an, Früchte zu mazerieren, Techniken teilweise aus der Küche langsam zu benutzen. Was natürlich da ein bisschen anstrengend war, weil darüber das Restaurant, die Köche das nicht ganz so toll fanden, dass ich ganz oft oben in der Küche antanzte und wollte dann mit denen ihren Geräten rumhantieren.
Ich glaube, das wird eh noch ein Thema sein, mit dem wir uns gleich intensiver beschäftigen, ja, weil ich bezweifle, dass 90% der Zuhörer nicht wissen, was mazerieren bedeutet und schon gar nicht. Die denken wahrscheinlich, ja, von dem Getränk habe ich noch nie in meinem Leben was gehört. Aber lass uns mal noch ein bisschen in deinem Leben zurückgehen. Wie bist du denn eigentlich zu der Liebe und zu der Leidenschaft des Barkeepers gekommen?
Ja, also mir hat es von Anfang an Spaß gemacht, hinter der Bar zu stehen. Und am Anfang habe ich zwar auch viel Service gemacht, aber es hat mir einfach Spaß gemacht, der Kundenkontakt. Dann habe ich gesehen, hinter der Bar, wenn Leute an der Bar sind, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich bin jeden Tag gerne auf die Arbeit gekommen und es war nicht genau wie in meinem alten Beruf, dass ich 20 Mal am Tag auf die Uhr geguckt habe und wann, jetzt mal schon wieder Feierabend. So, und ich habe schon immer so das Credo gehabt, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und das hat auch mein Vater damals gesagt. Er hat gesagt, wenn du es richtig machen willst, würde er mich dabei unterstützen. Und damals gab es noch nicht die ganzen Schulen, um sich weiterzubilden und sonst was. Und da habe ich, glaube ich, 1993 bin ich hier nach Köln gekommen und habe da den offiziellen Bartender auf der IHK gemacht. Das hat mein Vater dann auch bezahlt und hat mich da unterstützt, weil ich wollte auch vieles, was hinter den Kulissen läuft, was bedeutet überhaupt der Beruf, wollte ich das erlernen und war dann sehr, sehr häufig schon in Köln oder in anderen Großstädten, um einfach mitzusehen, was heißt das überhaupt, hier hinter der Bar zu stehen. Weil das, was zum Beispiel jetzt im Westerwald, Siegen so war, das war gut, so als zum Reinschnuppern. Aber ich wollte doch schon sehen, was bedeutet das überhaupt. Und das hab ich wirklich aufgesaugt. Habe wirklich jeden Tag auch gebüffelt und Bücher. Ich habe mit 10, 20 Büchern angefangen. Heute habe ich zu Hause über 400 Barbücher. So und tue mich trotzdem immer noch, hole immer wieder neue, um einfach neue Techniken, um einfach mich damit zu beschäftigen. Mir macht es einfach Spaß, der Kundenkontakt. Mir macht das Spaß, die Getränke zu machen, immer wieder was Neues. Und ich denke, das größte Kompliment ist da nicht abends der Umsatz, sondern einfach, wenn man nach Hause geht und sieht die glücklichen Gesichter. So, und jetzt über die ganzen Jahre, über 28 Jahre, habe ich natürlich unzählige an Stammgäste, die wirklich überall aus der Welt herkommen, um bei uns was zu trinken. Und das ist einfach das schönste Kompliment.
Bestimmt. Und vor allen Dingen, ich erlebe das ja auch, ich kann mich ja outen, dass ich ja öfter bei dir bin und auch dir auch blind vertrauen.
Ja.
Also ist jetzt nicht so, dass die dann sagen, die geben dir vielleicht eine Geschmacksrichtung vor, richtig, aber dass sie dann immer auch nicht nur altbewährtes, sondern halt auch neue Dinge von dir trinken. Was würde denn in deinem Wortschatz oder in deinem Gebrauch, was macht denn für dich eine gute Bar eigentlich aus?
Konstant. Also eine gute Bar ist für mich, wenn ich irgendwo hinkomme, die Bartender oder die alle, die da abend aufmerksam sind. Und dass, wenn ich jetzt 2-3 Mal hinkomme und dass es auch immer wieder gleich schmeckt und nicht zum Beispiel, dass ich jetzt mal sage, heute schmeckt der Negroni so, nächstes Mal so. Und deswegen ist es für mich wichtig auch, dass die Barhändler, so wie wir das hier machen bei uns im Seiberts, sehr zurückhaltenden Service machen. So, und für mich ist wichtig, dass auch immer wieder ein Ansprechpartner da ist. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn Bar XY in 5 Jahren 6 verschiedene Bartender gehabt hat. Und das ist für mich, es stehen Persönlichkeiten in einer Bar. Warum auch, das ist genauso auch bei uns im Service oder alle Mitarbeiter, die wir haben, das macht das Team aus. Aber wenn andauernd ein Team wechselt, und finde ich das nicht gerade toll für den Gast, weil dann ist zwar noch die Bar da, aber man fängt im Grunde genommen immer wieder von null an. Und ich merke es einfach hier, wie wichtig das ist. Ich arbeite hier im Umkreis von 200 Meter, jetzt schon seit 20 Jahren. Und ich sehe einfach, wie viele Vorteile das bringt.
Also man muss dazu sagen, dass die Capri Lounge wirklich hier in Reichweite war. Also ja, das meinst du jetzt mit der, ja, mit der langen
Umkreis,
Zeit.
Ja.
Ja, genau. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gedankenwelt. Was würdest du sagen, was bedeutet Kreativität für dich?
Das heißt, wenn ich durch die Stadt laufe, wenn ich auf den Markt gehe und sehe irgendwas und ich kann mir fotografisch schon vorstellen oder auch geschmacklich, visuell kann ich mir das vorstellen, was ich daraus mache. Ich glaube, dafür braucht man eine langjährige Erfahrung. Das hätte ich vor 10 Jahren noch gar nicht so hinbekommen. Aber ich sehe ein Produkt und weiß, was ich damit machen kann. So, und das ist halt für mich Kreativität.
Aber hast du auch den Geschmack dann schon?
Oder? Den Geschmack, ja. Das Gute ist, dass ich heute weiß, wie ich zu einem Geschmack hinkomme. Aber ich glaube, das ist halt die tägliche Arbeit, die ich mache hinter den Kulissen, wo ich mich damit beschäftige. Beispiel, wir machen Getränk. Dieses Getränk soll zum Beispiel nach Apfelkuchen schmecken, weiß ich den Weg, wie ich das hinbekomme, auf verschiedenen Arten und Weisen. Und wir haben auch zum Glück heute die Technik, dass ich weiß, wie kriege ich einen Apfelkuchen in einer flüssigen Form. Und so ist das halt auch mit vielen anderen Sachen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und dafür braucht man aber jahrelange Erfahrung. Das wäre vor 10 Jahren noch gar nicht gewesen. Machbar gewesen, einfach von der Technik her, aber auch von meinen Gedankengängen nicht. Und heute, wenn ich ein Produkt sehe oder eine Spirituose, irgendwas Tolles, Neues kommt raus, dann mache ich mir sofort Gedanken und weiß, wie ich das umsetzen kann. Und ich brauche gar nicht mehr so viele Versuche, bis das klappt. Also für mich ist es ein bisschen unverständlich, wenn ein Bartender schreibt, ja, er hätte ein halbes Jahr an der Kreation gebraucht. Also finde ich ein wenig lange.
Vielleicht hat er sich zu oft getrunken und der Alkoholpegel, der eigene, war so. Würdest du denn sagen, dass für dich kreativ sein etwas Leichtes ist oder würdest du sagen, dass das harte Arbeit ist?
Also es ist früher sehr, sehr harte Arbeit, ist auch heute noch harte Arbeit. Es gibt natürlich auch Getränke, die vielleicht beim dritten, vierten Mal nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn sie nicht 100 oder 150% sind, so wie ich mir das vorstelle, lasse ich sie fallen. Bestes Beispiel, ich hatte mal ein Produkt, da habe ich was gemacht, wirklich immer wieder probiert, da habe ich das im Keller gestellt. Ich war sauer, weil ich wirklich viel davon gehabt habe. Und ein halbes Jahr später kam mir aber eine Idee, weil ich ein anderes Produkt noch dazugekommen habe. So, und da war im Grunde genommen, wenn ich das jetzt mit so einem Zahnrad vergleiche, waren auf einmal alle Zähne komplett. So, dann habe ich das hochgemacht und es saß. Und es ist heute einer der meistverkauften Getränke. Mhm. Das ist halt wirklich eine lange, lange Entwicklungsarbeit. Und ja, ich denke, heute ist es so weit, dass man ganz oft Geschmack denken kann. Mhm. Und wenn man weiß, den Weg dahin. Und ja, und wir haben halt unsere eigene Art, dahin zu kommen. Wir haben unsere eigene Art, was wir machen, und ich darf nicht von meinem eigenen Geschmack ausgehen. Das hört sich zwar jetzt hart an, aber zum Beispiel 80% meiner Getränke würde ich abends nicht bestellen. Nicht, weil sie nicht gut sind, weil ich anders trinke. Aber ich muss mich an den Gast reindenken, was möchte der Gast von mir hier? Mhm. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich die Getränke nicht für mich persönlich mache, dass ich hier Bartender-Getränke mache, sondern Getränke für den Gast.
Für den Gast.
Mhm. So, und das ist halt, glaube ich, gelingt uns recht gut, weil ich merke es immer, wenn wir Getränke auf der Tageskarte haben oder so, die laufen halt extrem gut. So, und ich kriege ja so das Feedback mit. Wir lassen heutzutage auch die Gäste so ein bisschen hinter den Kulissen schauen, die kriegen das dann mit. Und das heißt nicht, dass ich die nicht trinken würde, aber wenn ich zum Beispiel abends weggehe, bestelle ich, vielleicht bin ich da langweilig, sehr häufig nur ein Negroni, vielleicht mal ein Old Fashion, aber dann hört es auch auf. Mhm. Bin ich nicht der Typ, aber das hat auch damit zu tun, vielleicht gehe ich auch zu wenig weg. Aber nichtsdestotrotz sind das Kreationen, die wirklich bis ins letzte Teil ausgefeilt sind, wo ich dann sage, der Gast muss diesen Wow-Effekt haben. Hat er diesen Wow-Effekt nicht, dann hat er auch bei mir auf der Karte nichts verloren, weil das bringt mir nichts. Mhm. Wenn er sagt, ja, es ist ganz interessant, ist das, glaube ich, die schlimmste, ich sage jetzt mal, das, was das Schlimmste, was der Gast sagen kann. So, das ist so okay, ja, ist okay, das trinke ich einmal. Aber ich sag, das haben wir zum Glück sehr, 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 sehr wenig.
Ja, das kann ich verstehen. Wobei, man ertappt sich schon dabei, egal mit wem man spricht, umso hochkomplexer man beruflich arbeitet, umso simpler und einfacher möchte man es eigentlich privat auch haben. Also richtig. Das, was du sagst, kann ich absolut nachvollziehen. Wir sitzen jetzt gerade, es ist, um den Zuhörer mal zu sagen, wie viel Uhr wir haben, es ist kurz nach 12 Uhr mittags. Bei dir sitzen wir an der Bar und die Vorbereitungen laufen bei euch auf Hochtouren. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Einblick, weil ich dich seit vielen, vielen Jahren kenne, aber du betreibst den Aufwand eines Spitzenrestaurants und hast nahezu auch alle technischen Geräte für die Produktion deiner Cocktails. Woher hast du eigentlich dieses Verständnis gewonnen, so hochkomplex zu arbeiten?
Aber wie bei allen anderen Sachen, es ist eine große Entwicklungsarbeit. Man kriegt natürlich vieles mit. Ich habe natürlich auch Kontakt zu anderen Köchen. Wie arbeiten die? Und irgendwann kommt aber auch das Verständnis, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige, was gibt es denn für eine Technik oder was würde mich, ich brauche eine Erleichterung, an das Ergebnis zu kommen. Einfach nur mal ein Beispiel, wir haben früher, das ist wirklich ein einfaches Beispiel, haben wir einen Spargelchen Tonic 2011 oder 2010 zum ersten Mal gemacht. Den haben wir damals noch mit Fettwashing gemacht. Fettwashing heißt, also wir tun es im Grunde genommen mit Butter als Transportmittel benutzen, um auf das Endergebnis zu kommen. Ist halt sehr, sehr langwierig, dauert bis zu 2-3 Tage mit dem ganzen Temperaturunterschieden und so, ohne jetzt ins Detail reinzugehen, wie was jetzt überhaupt Fettwashing ist. Ja, und irgendwann sind wir da drauf gekommen, ja, warum denn nicht über Sous-Vide, weil kriege ich das doch genauso hin, sogar besser. Vor allem, ich habe keinen Schwund, was ganz, ganz wichtig ist.
Also das bedeutet für alle in einem warmen Wasserbecken über eine konstante Temperatur für eine sehr, sehr lange Zeit.
Ich würde den Spargel dann schälen, würde dann den Spargel genauso wie ein Stück Fleisch im Sous-Vide-Beutel einlegen. Dann wird er mit einem Kastenvakuumierer auf Unterdruck bis 4-6 Bar gebracht. Das heißt, die Zellmembranen reißen alle auf. Der Alkohol kann eindringen und kann ganz sanft die Aromen bei Niedriggartemperatur rausziehen. So, und das ist natürlich ein viel einfaches, schnelleres Verfahren, was im insgesamt maximal 2-3 Stunden dauert. Bei dem anderen haben wir 2 Tage gebraucht. Mhm. So, und das ist nur ein kleines Beispiel, wie wir uns auch weiterentwickeln, wo wir Techniken aus der Küche benutzen, um auf das Endergebnis zu kommen. Mhm. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben früher lange, lange überlegt, wie kriegen wir gerade bei Kräutern weil wir sehr viel mit Kräutern arbeiten. Wie kriegen wir da die Aromen das rausgezogen? Aroma raus. Das Problem ist aber dann, wenn wir da zum Beispiel im Sous-Vide-Bereich arbeiten, war ganz oft zum Beispiel beim Thai-Basilikum so, dass später alles braun wurde. Aufgrund des Chlorophyllanteils.
Und damit wurde es bitter.
Und dann wurde es nach der Zeit auch leicht bitter. So. Heute machen wir es anders. Wir machen es über Schockfrostung. Wir machen das gleiche wie der Sous-Vide-Beutel. Tun es da rein. Gehen dann auf bis zu minus 30 Grad. Das heißt, das Wasser in den Zellen der Blätter möchte sich ausdehnen. Das heißt, es ist das gleiche, als ob ich an den Kräutern reiben würde. Und gibt so aufgrund ganz sanft bei minus 20 bis minus 30 Grad die Aromen ab. So, und dadurch, dass wir im Vakuum über 90%, über 99% sind, können die Aromen auch nicht abhauen. Das heißt, sie bleiben komplett da drinne. Es wird nichts bitter. Die Zellstruktur der verwendeten Kräuter bleibt komplett erhalten. Die kann man sogar später noch als Deko weiter benutzen. Das heißt, auch da von der Richtung komplett verwendet. So, und da und was aber ganz wichtig ist, das Destillat wird erstens nicht braun, es bleibt komplett klar und es wird nicht bitter. So, und so verändern sich auf einmal Techniken, die wir früher so gemacht haben und heute so gemacht haben. Aber dafür muss man sich empfehlen. Viele fragen ja, Volker, wie kommst du da drauf? Das ist halt da im Sinne, ich tue wirklich den ganzen Tag nichts anderes, mich als mit solchen Sachen beschäftigen, lesen. Warum macht zum Beispiel ein Koch irgendwas? Warum macht er? Ich habe auch viele Technikbücher zu Hause, wo ich mich mit dann beschäftige. Wofür sind die Geräte? Was schaffen alles überhaupt die Geräte? So, und dann probiert man das aus, wie die Ergebnisse sind. Nicht bei allen klappt es zum Beispiel. Zum Beispiel beim Dill wird es nicht funktionieren. Dafür sind die Zellstrukturen zu klein. Aber das ist dann halt, wie unser Arbeitsalltag aussieht. Und das sieht halt hinter den Kulissen. Deswegen haben wir extreme Arbeit, die tagsüber stattfindet, genauso wie mit den Köchen, mit den ganzen, weil wir haben jetzt hier bei uns ungefähr circa 100 hausgemachte Zutaten. So, und da müssen wir auch aufpassen über den ganzen
Wareneinsatz,
über 100 hausgemachte Zutaten. Und das ist halt ganz extrem und da muss man halt auch mit Sorgfalt umgehen, weil man hat auch relativ viel Todeskapital rumstehen, muss gucken, was läuft auf der Karte, wie viel braucht man pro Woche, wie viel braucht man pro Tag. So, und das ist halt extrem viel. Aber dadurch, dass wir jetzt heutzutage auf 3 Etagen hier sind, das heißt, wir haben unten noch 3 große Kellerräume, wo auch noch Eismaschinen, Lagerflächen sind. Wir haben oben im ersten Stock haben wir noch Rotationsverdampfer, Aufenthaltsraum plus dann noch den Schockfrost und andere viele Geräte stehen, haben wir natürlich überall, wo wir es verteilen können und haben dann hier noch die Liquid Kitchen mit allen Geräten. Das heißt, wir haben auch den Platz dazu, um da zu arbeiten. So, und das hat sich natürlich alles mit den Jahren weiterentwickelt.
Also nur um dem Zuhörer vielleicht nochmal einen kleinen Einblick zu geben, weil wenn man der Faszination von Volker da zuhört, hat man das Gefühl, dass er die Cocktailbar in der Längstes-Arena hat. Also wir reden von, wie viele Sitzplätzen hast du?
Also wir haben ursprünglich, früher hatten wir 70 Plätze, wir haben jetzt aufgrund von Corona sind wir so auf 40 runter. Aber die 70 waren jetzt auch hoch bemessen, ich sage jetzt mal 60 bis 70. Aber wir haben locker 20 Plätze verloren. 20, 25 Plätze haben wir verloren. Ihr müsst es aber so sehen, dass die Gäste, die hier kommen, auch ganz oft 2 bis 3 Cocktails und teilweise noch mehr verzehren.
Trinken. Aber ich will einfach nur, also du redest von 3 Etagen, du redest natürlich von vielen, vielen Geräten, wobei wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen, ich bringe es vielleicht nochmal, stelle ich die Frage anders. Ich glaube, für viele, wahrscheinlich für die meisten, ist euer Arbeitsaufwand ja gar nicht so bewusst, weil man muss ja sagen, wenn man natürlich bei euch am Tresen sitzt oder wenn man bei euch an einem der Tische sitzt, sind die meisten Dinge ja schon fertig und ihr, das meine ich gar nicht despektierlich, mir fällt vielleicht kein anderer Begriff ein, sind ja eigentlich schon fertig und ihr bereitet sie einfach letztendlich nur zu. Aber erkläre uns mal stichpunktartig, wenn es ansatzweise geht, welchen Aufwand ihr wirklich hier betreibt und zwar vielleicht vom Eiswürfel, es gibt ja Unterschiede zwischen Eiswürfel und Eiswürfel, über Trocknungstechniken, vielleicht über euer selbstgemachtes Eis, also ihr macht ja wirklich so einen Extremaufwand, was eigentlich sehr, sehr schade ist, dass man nachher innerhalb von, nach der Bestellung ein paar Minuten seinen Cocktail hat und gar nicht genau bemessen kann, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert ist.
Ja, wir haben ja, wenn wir mit dem Eis anfangen, wir haben 4 japanische Eismaschinen, da würden andere sagen, wie 4 japanische Eismaschinen. Eine lustige Anekdote war, ich hatte letztes Jahr eine Steuerprüfung gehabt und wo die vom Steueramt hier waren, wollten als erstes die 4 Eismaschinen sehen, weil sie noch nie mitbekommen haben, dass sie in einer Cocktailbar waren, die 4 Eismaschinen. Die haben gedacht, eine hat er und 3 hat er uns so reingejubelt. So, und dann wollten die als erstes wirklich 4 Eismaschinen sehen. Nein, das ist wirklich wahr. Wir haben eine Eiswürfelmaschine. Wir haben eine Eiskugelmaschine, wir haben eine Crash-Eismaschine und eine Eisquadermaschine, die für uns aber eine große Rolle spielt, weil wir sagen das immer, das ist wie beim Bäcker das Mehl. Das ist bei uns eine der wichtigsten Zutaten. Wir haben hier in Köln, muss ich sagen, sehr schlechtes Wasser. Wir haben hier einen Härtegrad von 24,5. Wenn wir nichts machen würden, haben dadurch, aufgrund eines denkmalgeschützten Hauses, haben wir hier, sind jetzt 4, 5, 6, 7, 8 Osmosenanlagen, die hinter den ganzen Maschinen geschaltet sind, dass wir so das Wasser auf einen Härtegrad von 7 bekommen. So haben wir dann relativ gutes, weiches Wasser, wo wir sehr gut mitarbeiten können, was aber auch eine Hauptzutat eines Drinks ist.
Aber du würdest sagen, dass ein Eiswürfel über die Qualität eines Cocktails extrem viel aussagt?
Richtig, weil...
Oder beeinflusst
vielleicht. Beeinflusst, weil es ist ein Unterschied, ob man mit hartem Wasser arbeitet oder mit weichem Wasser arbeitet. Und das Schmelzwasser in einem Drink spielt schon eine große Rolle. Und... das ist halt maßgeblich, weil ich höre es ganz oft von Gästen so, ja, ich habe den 1:1 zu Hause nachgemacht, wie du das gemacht hast. Und er schmeckt aber irgendwie anders. So, und dann haben sie dann zu Hause schneeweiße Eisbälle, die sie da aus dem Plastikkühlschrank rausholen. Wohl, das ist natürlich, schmeckt dann wirklich ein wenig anders. So, und ja, und die ganzen Techniken oder Zubereitungsarten spielen da halt eine große Rolle. Und wenn wir zum Beispiel auf das Speiseeis jetzt mal kommen, wir haben jetzt seit 2,5 oder fast 3 Jahren Paco Jet hier, ist ja natürlich aus der Gourmet-Küche bekannt, wo die ganzen Desserts zum Beispiel alle gemacht werden. Und wir haben schon immer auch zu Carbloch-Zeiten sehr viel mit Eis gemacht, hatten aber da das Problem halt, wir hatten zwar eine sehr gute Eismaschine, aber wir hatten keinen Paco-Jet. So, und da hatten wir immer das Problem, dass die ganzen Zutaten, die wir dann machten, auch später schnell, sehr schnell hart werden. Und so kann man halt mit dem Paco-Jet individuell, portionsweise oder am Wochenende oder jetzt am Sonntag war es so, dass zum Beispiel mein Team so viel Eis hier verkauft haben, Speiseeis als flüssige Trinkkreation, dass an dem Abend 8 Behälter hier einfach mal durchgingen in verschiedener Art und Weise. Nur mal ein kleines Beispiel, wir haben uns im Winter Yuzu besorgt, sofort aus Japan, haben die Schale haben wir verwendet, um daraus einen Gin zu machen und um das Innenleben nicht wegzuschmeißen, haben wir da pro Yuzu bis zu 30, 40 Kerne rausgeholt.
Das ist eine japanische Zitrusfrucht,
richtig. Die haben wir dann eingefroren. Ja, und jetzt tauchen wir sie Stück für Weißen auf und machen
verarbeitet die
und werden so damit ein Sorbet machen. Mhm. So sehr, sehr, sehr aufwendig in der ganzen Art und Weise, weil wir dann anschließend erstmal im Grunde genommen das durch eine Walzenpresse wiederum laufen müssen, dass wir das in der flüssigen Form bekommen. Das kommt dann in eine richtig gute italienische Eismaschine, machen dann das Sorbet raus, es kommt dann in die Paco-Jet-Behälter, dann tun wir es in den Schockfroster wiederum rein und dann nach 8 Stunden können wir es dann endlich servieren, wenn es fest ist und dann können wir es mit 2000 Umdrehungen können wir es à la minute schön rausfrähen zu einer richtig cremigen Textur und machen daraus zum Beispiel dann einen wunderbaren Daiquiri auf Yuzu-Basis, aber dann mit besten Zutaten. Das geht dann abends richtig schnell, genau wie das Thema sagt, wo du eben schon sagtest zu mir, Volker, das geht ja abends dann richtig flott und ihr macht ja im Grunde
muss ja auch.
Muss es ja gar, gerade bei der Anzahl, was wir durchschießen,
ja,
genau. Da muss geschickt werden und dann kann der Gast hier nicht länger als 10 Minuten warten.
Ja.
So, und dann sind wir halt, es ist für uns die Mise en Place, das ist A und O, und dann können wir abends aber alles, das ist alles getaktet, jeder weiß, dass wenn eine Bestellung reinkommt, jeder weiß, wer ist zuständig, um das Eis zu holen, wer ist zuständig für den Drink zu machen und so läuft das halt einwandfrei ab, sodass der Gast schnellstmöglich das Getränk bekommt. Alles ist durchgetaktet, die Dekoration, welches Glas, welches Porzellan benutzt wird. Und das spielt halt eine ganz, ganz, ganz große Rolle, dass wir auch trotz komplizierten Vorgeschichten abends, ich sage jetzt mal, so schnell wie ein Kölsch schicken können teilweise.
Mhm. Ja, ja. Ja, und das macht natürlich auch die Faszination auch. Aber kommen wir trotzdem nochmal auf den Aufwand, den ihr betreibt. Nimm uns mal vielleicht gedanklich mal in einen normalen Tag von dir rein. Also das bedeutet, ich sage jetzt mal, eine normale Bar macht um 19 Uhr auf,
ja.
Macht um 0 Uhr zu, dann hast du ja immer so ein bisschen das Gefühl, okay, dann machen die halt ein bisschen drei Tonic-Flaschen auf und verbrauchen vielleicht an dem Abend zwei. Nimm uns mal gedanklich, wie sieht ein normaler Alltagsablauf bei dir aus?
Also der ganz normale Alltag, da rede ich wirklich von 6-7 Tage die Woche, es sieht so aus, dass ich morgens um 8 Uhr aufstehe. Das ist schon mal, ich denke, für Bartender relativ früh. Aber dazu komme ich dann zum Schluss mehr, warum das so ist.
Mhm.
Ich stehe auf und das Erste ist, ich setze mich am Computer, schaue die E-Mails, check die durch. Was ist morgens zu tun? Meistens mache ich morgens, wenn ich zum Beispiel tagsüber für Social Media zum Beispiel Fotos gemacht habe oder hinter den Kulissen Fotos gemacht habe, setze ich die morgens schon rein, weil ich tagsüber keine Zeit mehr dazu habe. um spätestens 9:30 bin ich dann in der Bar. Ich schließe die Bar auf, mache erst im Grunde genommen eine Grundkontrolle und dann mache ich wirklich jeden Morgen den kompletten Baraufbau. Das heißt, wenn die Putzfrau geputzt hat, wird alles komplett hier hingestellt. Das dauert ungefähr so eine Dreiviertelstunde, Stunde. So, und dann haben wir so unsere berühmten schwarzen Bretter in der Küche, wo dann alles To-Do-Listen und alles draufsteht. Was muss im Moment gemacht werden? Wie ist der Warenheitstag? Da wird alles durchgegangen. Und dann fange ich meistens an, was alles ausgegangen ist und was besorgt werden muss. So, und an anderen Tagen zum Beispiel ist es dann morgens so, dass wir regelmäßig einkaufen fahren, dass wir die Märkte persönlich selbst abklappern. Ich gehe in der Woche mindestens auf 3 verschiedenen Märkten. So, wo ich da überall fachspezifisch, da hole ich, sei es mal, meine Minze, da hole ich genau nur meine Limetten und Zitronen, da hole ich das.
Also das heißt, es wird nicht geliefert, sondern ihr macht euch schon auch auf die Suche?
Wir kriegen da in der Richtung gar nichts, also nur selten, zum Beispiel Blüten oder so kriegen wir geliefert. Dann kriegen wir noch eine besondere Ananassorte, kriegen wir die La Donna Panama Ananas kriegen wir noch geliefert, weil es die nicht auf dem Markt gibt. Und dann individuell, wie zum Beispiel diese Woche, die Jolly Melone, also wirklich eine ganz besondere Melonenart, die wir dann bekommen. Und das geht auch mit anderen exotischen Früchten, wie natürlich Yuzu, was wir eben hatten, oder Bergamotte etc. Weiter. Aber ich gehe selbst auf den Markt, guck, was gibt es im Moment, was ist saisonal, was kann ich verarbeiten, wie sieht es aus. Zum Beispiel jetzt im Moment haben wir Blau-Heidelbeeren hier und mache daraus zum Beispiel eine Daiquiri-Variation. Die hole ich mir aber auch nur bei Marktfrau XY, weil ich genau weiß, da kriege ich die beste Qualität, da kriege ich die Produkte aus Deutschland, das ist auch mit Erdbeeren oder mit anderen Produkten so. So und so sieht es zum Beispiel morgens in der Richtung aus. Wenn ich sonst keine Termine habe mit irgendwelchen Partnern oder sonst was, sieht eigentlich der ganze Tag so damit aus, dass ich genauso wie ein Koch in der Küche stehe und mache meine Vorbereitung. Das heißt, die Sachen müssen eingelegt werden, die müssen mazeriert werden. Da gibt es ja verschiedene Techniken, die auch sehr, sehr langwierig sein. Ich habe zum Beispiel jetzt...
Erklär mal kurz, weil der Begriff jetzt 2-3 Mal gefallen ist. Was meinst du mit Mazerieren?
Mazerieren ist zum Beispiel, wenn man... Es verwechseln ganz viele immer. Es ist ein Unterschied zwischen einer Infusion und einer Mazeration. Bei der Infusion kennt man ja zum Beispiel, wenn man zum Arzt geht, man kriegt irgendwas Fertiges zugeführt. Das nennen ganz oft Bartender Infusion, aber vorher haben sie eine Mazeration gemacht, weil die Mazeration ist nichts, ein anderes Wort für Einweichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Neutralalkohol, besser gesagt, ich habe zum Beispiel hier einen Gin oder einen Rum und möchte was da drin einweichen, um einen Kaltauszug zu machen, nimmt man das in der Fachsprache Mazerieren, Mazeration. Und das ist halt eine sanfte Variation, zum Beispiel die wir bei unserem hausgemachten Ananasrum, da machen wir jetzt zum Beispiel in der Woche 20 Liter von. So, und dann machen wir einen Kaltentzug. Zusätzlich kommen da noch Tahiti-Vanille mit rein, die wir leicht anschneiden. Und gerade das ist zum Beispiel ein Grundprodukt, wo wir in der Woche wirklich 15 bis 20 Liter Minimum brauchen, die in verschiedenen Cocktails da wiederum eine Rolle spielt. Das geht doch relativ einfach. Aber zum Beispiel auch morgens früh unser hausgemachter Walnuss-Whisky, der ist schon wieder komplizierter, wo wir wirklich mit einer Bratpfanne erstmal die Walnüsse schälen, dann müssen sie karamellisiert werden. Dann werden sie gelöscht, dann kommen sie im Grunde genommen auch wieder ins Sous-Vide-Becken mit dem Whisky rein. Dann brauchen sie dafür 3-4 Stunden, danach muss es gefiltert werden und dann ist der Walnuss Rye, jetzt mal ein Schnellverfahren, ist ja auch wieder fertig. Es müssen tagsüber Rotweinsirupe eingekocht werden. Rotweinsirup spielt bei uns eine große Rolle oder andere verschiedene Liköre oder sonstige Sachen. So, und dann spielt ganz groß eine Rolle so die Warenkontrolle. Das heißt, ich gehe runter, wie viel ist irgendwo von noch da, muss danach auch wieder produziert werden, denke dann aber auch schon wieder 2 Wochen weiter. Wie sieht's aus? Zum Beispiel, was würde ich in 2 Wochen machen, kommt da irgendwas neues Produkt raus, muss ich das jetzt schon bestellen oder muss ich dafür die Karte schon umändern? So, und so dreht sich einfach wie beim Koch seine Vorbereitung vor dem Start. So, und das geht meistens so bis 1-2 Uhr, und dann gehe ich kurz nach Hause, gehe kurz frühstücken, mache mich nochmal frisch. So, und dann ab spätestens 3 Uhr bin ich dann wieder hier, mache dann wiederum die Endvorbereitung, wir machen den Feinschliff für den Gast, das heißt, dass alles wirklich picobello hier steht. So, und dann gehen wir nochmal alles durch. Dann kommt meistens der erste Bartender schon hinzu. Dann machen wir eine kurze Besprechung, was so anliegt, was jeder zu tun hat, wie sieht der Tag aus. Und ja, und dann fängt der Start an. Dann kommen schon die ersten Gäste so ab 4 Uhr, wenn wir aufmachen. Freitag, Samstag ist ja jetzt schon um 3 Uhr. Das heißt, dann zieht sich das noch mehr nach vorne. So, und dann bleibe ich abends ungefähr so zwischen, ja, ich sag jetzt mal, zwischen 9 und 12 Uhr. So, die meisten Durchschnittsabende, so 10, 11 Uhr, bin ich dann spätestens verschwunden, weil ich ja morgens der Erste wieder da bin. Weil damals habe ich schon gesagt, wenn ich mich mal selbstständig mache, werde ich keinen Schlussdienst mehr machen. Wobei jetzt auch der Schlussdienst nach vorne gezogen ist. Wir machen ja um 12 Uhr schon zu. Aber ich bin dann abends um 10, 11 Uhr bin ich spätestens hier weg. Am Wochenende aber nicht, da bleibe ich bis zur letzten Runde. Wenn die letzte Runde durch ist und dann gehe ich nach Hause. Es sind halt anstrengende und langgezogene Tage, aber ich habe halt auch den Überblick dazu und kriege auch alles mit, weil ich ja auch abends, was viele vielleicht gar nicht so mitbekommen oder denken, viele denken ja so gerade bei den Bars, ja der Chef mixt ja gar nicht mehr. Bei mir ist es ja so, auch das versucht ja dann auch die IBA ganz oft an die Tür, ja können wir ja kurz mal in der Seibert sprechen, ja das geht aber nicht, weil ich dann halt selbst an der Station stehe und es ist halt wirklich so, dass ich halt alle Getränke mitmixe und wie der Koch im Grunde genommen an der Station stehe und dadurch ist es halt, da kann ich nicht immer weggehen. So, das ist halt, ich habe meine Station, meine Kollegen haben ihre Station, die sind genau aufgeteilt, wer welche Getränke macht und das ist halt, da kann ich nicht weggehen. Wenn ich am Pasta stehe und da müssen die Sachen raus und...
Ich glaube, das ist sowieso in vielen Bereichen unseres Lebens ein Zerrbild. Ich glaube, dass die wichtigste Funktion ja davor und danach passiert.
Ja.
Ein quasi ohne Gast, auch wenn sich das total unglücklich anhört, was ich jetzt sage, aber das Große, deine, also gerade als Unternehmer, du bist ja nicht nur angestellt, sondern du bist ja auch deine eigene Bar und du musst dich um so viele Dinge kümmern.
Ja.
Da reden wir ja auch von buchhalterischen Dingen.
Das muss ja alles noch
Das muss ja alles noch nebenbei gemacht werden, aber ich glaube, dass der große, ich sag jetzt mal, der große Gewinn und die gerade hier bei dir in dem speziellen Fall, du musst die Kontrolle davor und danach behalten, weil dazwischen ist eigentlich quasi, du kannst nur die Schublade aufmachen mit der Qualität, die du da reingegeben hast. Und ich glaube, da ist ein Zerrbild bei vielen Leuten, dass das Wichtige eigentlich davor oder danach ist. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt, ich rede ja mit den meisten Leuten, weil ich natürlich aus dieser Welt komme, meistens sind Sommeliers, Köche, oder beziehungsweise Menschen, die in Restaurants arbeiten. Und es ist ja auch so, dass gerade bei jungen Menschen, die sich für einen Weg in der Spitzenküche entscheiden und vielleicht alle eineinhalb oder zwei Jahre ein Restaurant wechseln, ist deren Weg ja so ein bisschen vorgeprägt durch einen Meister, durch einen Mentor, durch jemanden, wo sie sich dran, aber jemand, der fünf oder sechs oder sieben Jahre in der Spitzenküche arbeitet, bleiben wir mal beim Fußball, wenn du zwei Jahre bei Hoffenheim, zwei Jahre bei Köln, dann möchtest du natürlich irgendwann mal zu Bayern München und zu Real Madrid oder zu Barcelona. Würdest du in deinem konkreten Fall sagen, dass es ein Vorteil oder ein Nachteil war, dass du keinen großen Meister oder Mentor hattest und dir alles selbst erarbeiten musstest?
Das kann ich im Nachhinein gar nicht sagen. Mentor würde ich in einem, ja, ob es ein Mentor war, ich sage jetzt mal, ist hin und her gerissen. Ich sage jetzt mal bezüglich Pünktlichkeit, Disziplin und Genauigkeit hat mir damals mein Chef in der Capri-Lounge, Sven Dietrich, die ersten zwei, drei Jahre einen ganz schönen Schliff reingebracht. Da verfluche ich ihn heute noch. Wenn da zum Beispiel das Handtuch nicht im rechten Winkel auf der Kaffeemaschine lag, und haben wir uns nach der Arbeit schon wieder hingesetzt und kam er mit seinem berühmten schwarzen Block an. Das war dann eher unangenehm. Also viele Sachen kann ich heute verstehen. Viele Sachen würde ich nicht so machen. Aber ich denke, überall kann man sich gewisse Sachen rausziehen.
Aber es hat dich
geprägt. Das hat mich geprägt, weil auch meine ehemaligen Chefs drüben, die immer noch im Grunde genommen meine Vorgesetzten waren, ich denke, jeder kann sich dann raussuchen, was für einen positiv oder anderen negativ oder was kann man anders machen. Ob es jetzt mit Umgang mit Gästen ist, Umgang mit seinen Mitarbeitern ist und so. Aber jetzt nach fast, ich sage jetzt 29, bald 30 Jahre, wo ich jetzt im Business bin, kann ich mir überall meine Sachen rauspicken, wo ich trotzdem mir ja durch die jahrelange, durch die Lebenserfahrung mir die ganzen Sachen entscheiden kann, was ist für mich wirksam gewesen und was nicht. Jetzt einen speziellen Mentor oder so aufgrund des ganzen Wechsels oder dass ich auch in der Capri ganz oft auf mich alleine gestellt war, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil war, kann ich im Endeffekt nicht sagen. Wenn ich jetzt sehe, wo ich gelandet bin oder was wir daraus gemacht haben, kann ich es im Moment alles nur als Vorteil sehen. Aber es steckt auch viele, 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 viele Stunden Arbeit dahinter, weil als Arbeit darf ich das gar nicht sehen, weil wenn ich dann ganz oft höre, so, ja, aber überlegt doch, wie viele Stunden und kein Urlaub und das alles nicht und so.
Ist eine Leidenschaft.
Man muss das als Leidenschaft sehen. Ich sage immer so, wenn ich jetzt schon wieder am nächsten Morgen aufstehe und mache mir Gedanken, dass ich heute wieder einen 14-Stunden-Tag habe, dann ist das komplett falsch. Mhm. Und das war aber damals so in meiner Anfangszeit der Lehre, wo ich nur ständig auf die Uhr geguckt habe und ich dachte, boah, bald wieder Pause, hoffentlich wieder Pause. Und das ist heute zum Glück ganz anders. Ich komme morgens gerne hier hin, ich bin morgens auch immer gerne sehr, sehr alleine hier. Das heißt, ich bin mit mir selbst beschäftigt, muss gucken, ich nenne das immer, ich muss meine Hausaufgaben machen. So, und da habe ich auch kein Problem mit. Da ist die Disziplin da und ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich dann abends oder nachmittags, wenn wir um 4 Uhr aufmachen, es ist alles rundum fertig, es ist gelungen und wir können irgendwas Neues wieder den Gästen anpreisen. Es ist wirklich ein gelungener Tag schon.
Ja, verstehe ich. Du hast gerade das Beispiel genannt, witzigerweise mit dem Handtuch, wo du früher, sagen wir mal, würdest du denn sagen, ich schätze dich ja, wenn ich dir so zuhöre, jetzt ist natürlich der Nachteil, dass ich dich natürlich auch ein bisschen kenne, du bist nicht pingelig, aber du bist extremst genau. Könntest du sagen, dass eventuell die Mitarbeiter wenn ich mit deinen Mitarbeitern unter 4 Augen sprechen würde, würden die so eine ähnliche Anekdote wie das Handtuch, was du gerade von deinem Vorgesetzten damals...
Das kann ich mir vorstellen, weil wir haben, wie ich eben schon sagte, wir haben das berühmte Bretter, da stehen noch öfter Sachen drauf, die zum Glück intern bleiben, aber es ist natürlich dass ich auch sehr, sehr penibel bin, weil...
Genau
bin. Das heißt, morgens, wenn mir irgendwas auffällt, dann schlug ich das nicht runter und dann wird es mitgeteilt. Es ist egal, ob jetzt abends was vergessen worden ist, wegzuräumen, wenn es um den Kühlschrank geht, weil er nicht vernünftig eingeräumt war, ob Ware falsch bestellt wurde, obwohl sie noch da ist, wenn es um zum Beispiel Kostenfaktor geht. Nee, also auch am Anfang war es, glaube ich, für die alle schwierig, meine Sauberkeit. Das heißt, hinter der Bar kannst du im vollen Betrieb kommen, samstags abends, und die Bar sieht trotzdem hinten aus wie geleckt. Es stehen keine Flaschen draußen, keine angebrochenen Sachen.
Es ist nichts geklebt oder
es ist nichts klebt hier. Sogar wenn irgendwas auf dem Boden hinter der Bar fällt, wäre im Hauptbetrieb, wird das aufgehoben. Und nicht einfach, wir lassen das jetzt mal und treten das Blatt. So, genauso ist das auch hier, wenn ich dann abends meine Runden drehe. Und ich mag das nicht, ich mag auch nicht Erdnüsse auf dem Boden rumliegen haben, weil wenn Gäste wieder ganz neu reinkommen, möchte ich, dass die genauso wieder einen frischen Eindruck haben. Es soll immer noch eine Bar sein, es soll immer noch Leben sein, aber das Leben ist genauso noch da. Aber gerade wenn man auf kleinstem Raum arbeitet, ich denke, das können die Leute, die Köche aus der Küche bestätigen, ist es schon wichtig, dass alles seinen Arbeitsplatz hat. Deswegen, wir haben wirklich, das Messer gehört dahin, der Kapselöffner gehört dahin, die Reibe kommt dahin und so, und alles muss seinen Platz haben. Und wir haben, was ich wirklich gemacht habe, wo ich mir in den letzten Jahren ganz viele Gedanken gemacht habe, wie kann ich Abläufe verbessern? So, und da haben wir wirklich in den letzten 5, 6 Jahren extrem viel Geld investiert, um Kleinigkeiten besser zu machen, wo wir Abläufe, wo wir Regale umgestellt haben, wo wir neue Schubladen gemacht haben, wo wir neues Schulerbecken gemacht haben, wo wir eine eigene Station für unsere fassgereiften Getränke haben, wo ich mir wirklich Gedanken drum mache, wie kann ich einen Ablauf perfektionieren, wie kann ich dadurch nochmal Sekunden gewinnen, wie kann der Service an seiner Station besser arbeiten, wie können wir in der Küche arbeiten. Wir haben die Küche zigmal umgebaut, haben neue Regale, wirklich Maßanfertigungen machen lassen, dass alles viel, viel, viel besser geht. So, und so findet die Entwicklung immer weiter statt. Also da ist immer noch kein Ende und ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr noch neu mache. Mhm. Ich finde immer wieder was Neues. Es muss einfach zugeschnitten sein auf das, was wir hier machen.
Ist auch ein wichtiger und ein interessanter Punkt, weil man muss sich das ja auch immer vorstellen. Hier steht ja teilweise mit 2 oder 3 Leuten hinter dem Tresen und da muss man eigentlich quasi mit einer, ich sag's das jetzt mal laienhaft, aber mit einer 360-Grad-Drehung musst du fast an alles drankommen, was geht. Und da ist natürlich die Logistik und das alles an seinem Platz ist extremst wichtig, weil ansonsten ein Aggressionspotenzial da wäre, wenn das mehrmals passiert. Das nochmal, das leuchtet ein. Würdest du denn sagen, und das ist jetzt die Frage, weil du ja lange, lange Zeit der größte Teil deines Lebens ja in einem Angestelltenverhältnis war, dass du da auch nochmal einen anderen Druck drauf bekommen hast, was eigentlich nicht mit deiner Cocktailkunst, sondern mit der Selbstständigkeit zu tun hatte?
Ich hatte zum Schluss so den Druck, dass die Besitzer eigentlich das nicht verstanden haben, was wir machen. Wir haben über Jahre, habe ich immer mehr...
In der Capri-Lounge,
immer mehr Umsatz haben wir aufgebaut. Also wirklich kontinuierlich nach oben gefahren, dass wir absolut im grünen Bereich waren, über Jahre, wo es das wirklich gelohnt hat. Aber sie hatten einfach das Verständnis nicht für die Liebe zum Detail. Weil oben war halt so rein, raus, kommt rein, Geld kassieren, nächste bitte. Mhm. So, und unten hatten wir dann in der Capri-Lounge ein komplett anderes Konzept. Gastgebertum, Leidenschaft. So, und das ist, das hat sich mit oben gebissen. So, und irgendwann kam dann auch mal, weil alle dachten ja, es wäre die Carte ja mir. Und ich habe immer gesagt, nein, das Ingenieur war mir teilweise, weil ich selbst mein Geld oder mein Trinkgeld, alles, was ich gehabt habe, immer wieder investiert habe, dass ich besser in der Carte arbeiten konnte.
Also um die Arbeitsbedingungen von dir zu verbessern.
Zum Beispiel, ich habe mir das Schulerbecken selbst gekauft. Die Schneidebretter, die Messer, das Zubehör, Silbersachen, teilweise Porzellan, das habe ich mir alles selbst gekauft und konnte zum Glück, auch wo wir aus der Carte Blanche rausgingen, konnte ich alles hier mit rübernehmen. Und das spielt halt eine ganz große Rolle.
Aber du würdest mir noch trotzdem attestieren, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen etwas, was du führst, als ob es dein eigenes wäre, oder ob du
das
dann trotzdem diesen Schritt machst.
Also du hast halt den Druck da, weil sie achten nur auf Zahlen. So, und hier mache ich das natürlich auch. Und ich denke, hier, wenn man wirklich selbstständig ist und lebt das mit so einer Leidenschaft, denke ich, dann kommt trotzdem nochmal 20% drauf. Weil man das nochmal ganz, ganz anders sieht. Obwohl das eigentlich nicht, wenn ich damals überlegt habe, ich habe da auch 12, 13, 14 Stunden am Tag gearbeitet. Aber hier ich merke das halt einfach zum Beispiel, wenn es um den Einkauf geht, Kühlschrank. Ich kriege irgendwas mit, es wird auf einmal Erdbeeren weggeschmissen, weil sie im Bemery nicht gefunden worden sind und ich muss sie wegschmeißen, neu kaufen. Das heißt, Ware
kostet weg. Kostet so. Dein Geld jetzt.
Richtig. Dann sieht man das aus einem ganz anderen Sichtpunkt. Wenn ich abends sehe, ist irgendwo noch was offen, so, dann möchte ich, dass diese Sachen versucht werden zu verkaufen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass von der Minze alle Kronen gezupft worden sind als Dekoration, möchte ich nicht, dass der ganze Strauß Minz dass man den wegschmeißt, sondern dass zum Beispiel das noch verarbeitet wird, zu Minzbourbon oder zu irgendwas anderem. Oder dass der Bartender sich Gedanken macht, das ist für mich ein guter Bartender, was kann ich jetzt damit noch machen? Dann verkaufe ich ein, zwei Minz-Highball noch, wunderbar, so, und dann habe ich die ganze Minze verbraucht oder wenigstens einen Teil davon. Und so ist das halt, denke ich, sieht man als Selbstständiger nochmal ganz, ganz, ganz anders.
Würdest du sagen, hast du Vorbilder? Muss jetzt nicht nationaler Natur sein. Hast du Vorbilder oder hast du irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist eine Bar, an die habe ich mich eigentlich immer orientiert, auch wenn ich jetzt auf einem anderen Level oder auf einem anderen Status bin, aber das habe ich vor 10 oder 15 Jahren, war ich mal als Gast da, das ist mir so in Erinnerung geblieben, da würde ich gerne mal hin.
Oh, ist schwer. Ich habe früher ja viel gereist, bin viel in Deutschland und Europa unterwegs gewesen, weil ich ja diesbezüglich auch gearbeitet habe. Ich denke, dass viele Bars, wo ich mir einzelne Sachen immer rausgepickt habe, die ich an einer Bar toll finde, gut fand. Zum Beispiel vor 20 Jahren habe ich zum Beispiel Schumanns Sachen immer gelesen.
Also die Cocktailbar-Ikone
Charles Schumann aus München. Ja. Und war dann auch da gewesen. Habe mir das dann angeguckt da und war, glaube ich, zweimal bis jetzt da gewesen. Und heute sehe ich viele Sachen aus dem anderen Blickwinkel. Viele Sachen würde ich nicht so machen. Damals habe ich das aufgesaugt, was ich einfach toll fand, auch die Geschichten darum, weil das war Barleben, was er auch da so erzählt. So, aber zum Beispiel jetzt, wie er arbeitet bezüglich den Rezepten, würde ich heute teilweise anders arbeiten. Aber das ist völlig, denke ich, legitim. Aber damals zum Beispiel vor 20, 25 Jahren habe ich diese Bücher wirklich aufgesaugt und es gab ja auch kaum was oder andere Ikonen, die im Grunde genommen bekannt waren. Habe aber trotzdem später im Grunde genommen meinen eigenen Weg gefunden, um selbst zu entscheiden, was, wo ich denke, das ist, da will ich hin. Und ich denke, dass man, wenn man, wenn ich früher unterwegs war, dass ich mir überall Sachen rausgepickt habe, wo ich denke, hey, das kannst du da auch mal so machen, das ist gut, da ist zum Beispiel, das fand ich gut. Und dadurch, dass ich viel in den Ländern unterwegs war, zum Beispiel ein großes Beispiel, viele fragten mich ja, woher haben wir den asiatischen Touch? Wir haben ja viele Drinks, also wir haben eine eigene große asiatische und japanische Kategorie, die japanische noch nicht so lange, erst seit 3 Jahren, aber die asiatische Kategorie, das hat damit zu tun, dass ich 2002 oder ab 2000 sehr häufig in Asien war, manchmal bis zu 3-mal im Jahr und habe dann die auf der Nacht...
Aus beruflichen Gründen oder aus privaten Gründen?
Nee, privaten Gründen.
Okay.
Und habe aber das dann beruflich mit verbunden und habe mir das dann immer angeguckt, wie arbeiten die da? So, teilweise fand ich das Arbeiten nicht so toll, aber für mich war es interessant, was gibt es da für exotische Früchte. So, und wir waren wirklich 2005 einer der ersten in Deutschland, die eine asiatische Karte hatten und haben dann wirklich, habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich mit Zitronengras, mit Ingwer, mit Koriander, wie kann ich mit Pandanblätter, wie kann ich mit diesen ganzen Sachen umgehen, was kann man damit machen
und so. Was zu dieser Zeit nicht üblich war.
Nicht üblich war.
Cocktails damit zu kreieren.
Und mit den ganzen Sachen, die man da auf dem Nachtmarkt bekam, eine Buddhas Hand, eine Rambutan oder sonst was. Eine Rambutan habe ich vorher noch nie gehört. Was ist eine Rambutan? So, und was kann
also
man
damit machen? Also Buddhas Hand, nicht, dass die Leute denken, das ist eine Zitrusfrucht.
Zitrusfrucht
also,
die heißt dann einfach so. So ist es dann halt entstanden, dass ich da halt sehr viel mitgenommen habe und habe mir da was rausgepickt. So, und dann habe ich mir natürlich auch abends angeguckt, wie arbeiten die in Hotelbars, gerade so, wenn ich in Hongkong war ich mehrmals, wir arbeiten die in Hongkong, wir arbeiten die in Bangkok und so. Und ich denke, es gibt viele Bars, wo ich mir dann Sachen rausgepickt habe, wie arbeiten die da, mit was für Gläsern arbeiten die da, warum machen die das so. Und ich denke, so kriegt man über Jahre seinen Baustein raus.
Und hast das in deiner Cocktailsprache
ausgedrückt. Und so hatte ich dann auch später eine Vorstellung, wie meine Bar aussehen soll. Ich wollte nie eine Bar haben, wo zum Beispiel nach vorne hin eine Terrasse ist, sondern ich wollte die nach hinten raus haben. Weil nach vorne hin ist das so an der Straße, das war nicht so mein Ding, sondern ich wollte es wie so eine Speakeasy-Bar halt nach hinten raus, dezent. So, und da hatten wir halt ein passendes Objekt gefunden.
Intimer.
So, und ich wusste immer, wenn ich eine Bar mache, ich möchte einen Holztresen haben, weil ich jahrelang ja kein Holztresen in der Carte Blanche hatte. Ich habe gesagt, egal was, ich möchte einen Holztresen haben. Möchte ich haben. So, und genauso wusste ich, ich wollte schwere Vorhänge haben. So, ich wollte Lüste haben. Ich wollte so eine typische englische Bar-Atmosphäre haben, so, wo die Leute zum Verweilen kamen. Auch ein Tick ruhiger als in der Carte Blanche. Da war es ja auch ein kleines Tick quirliger, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, wenn ich eine Bar wollte, die Leute sollen zum Genießen reinkommen. Ich hatte schon damals die Vorstellung, wenn ich eine Bar mache, soll es im Grunde genommen wie ein gehobenes Restaurant sein, wo die Leute alle nur sitzen, gepflegt wegen den Getränken kommen, wegen einer guten Unterhaltung und einfach runterkommen. Ich denke, das haben wir so Stück für Stück ganz gut hier auch geschaffen.
Auf jeden Fall. Kommen wir noch mal vielleicht auf deine Reisefreudigkeit in früheren Jahren zu. Würdest du sagen, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen der Barkultur in Deutschland gibt und der Barkultur in anderen Ländern?
Ja, natürlich.
Und der ist wo dran
also
erkennbar?
Ich denke, dass alle in den letzten 10, 15 Jahren eine Riesenentwicklung gemacht haben. Wenn wir damals angefangen haben, dann haben wir noch Caipirinha Mojito gemacht. Mojito sogar noch mit braunem Rohrzucker, weil wir es nicht besser wussten. Bis wir zum Beispiel das erste Mal von Havanna eingeladen waren in Kuba. Und waren dann von Don Baro persönlich sogar eingeladen und haben dann in den Original-Trinkstätten haben wir gesehen, wie wird das denn überhaupt original gemacht. So, und wenn man dann auf einmal sieht, dass das Glas da unten nicht größer als ein Kölschglas ist und nur zwei, drei Minzzweige reinkommen. Und
eine größere Konzentration natürlich
komplett, im Getränk ist. Komplett anders serviert wird. So, dann sieht man einfach mal mit, wie Originaltrinkkultur entsteht. So, und wie wir teilweise jahrelang wegen Unwissenheit hier falsch gearbeitet haben. Was jetzt nicht schlimm war, aber es war halt zu der Zeit so, ich weiß noch, in der Carte Blanche, jeden Donnerstag musste ich bis zu 6 Liter Erdbeerpüree vorbereiten, weil wir ohne Ende Strawberry Daiquiri verkauft haben. So, und das muss ich mir auch jetzt nicht mehr, das war eine gute Erfahrung, aber so arbeiten wir natürlich heute nicht mehr. Aber es war damals so gewesen. Und im Ausland habe ich halt gemerkt, aber selbst vor 2 Jahren, wo ich noch in Miami war, war ein ganz tolles Beispiel, was mich so ein bisschen irritiert hat, dass selbst am South Beach, also unten der bekannteste Strand, dass da eine Cocktailbude nach der anderen immer noch so arbeitet wie teilweise in den 90er Jahren. Alles auf Masse, ohne große Klasse, alles mit Happy Hour. Es kam vor kurzem sogar noch ein interessanter Bericht genau darüber im Fernsehen, wo das nochmal gezeigt wurde. Da wurden die Cocktails da getestet. Das
und die Getränke wahrscheinlich eher
super,
süß.
Super, super. Alles süß. Es gibt so ein berühmtes Foto. Wir sind in so eine Bar reingegangen, hatten wirklich so wie eine Champagner-Bowl so einen Cocktail vor uns stehen. Und ich mit einem 40 cm langen Strohhalm da dran. Das ging überall durch das Netz damals. Weil, ja, es war, wie soll ich sagen, da war ich doch verwundert.
Ist das deine größte Jugendsünde?
Nee, die größte nicht, da gibt es andere. Aber das war so, wo ich dann sagte, guck mal, wir sind jetzt hier in Miami. Und mir ist einfach aufgefallen, zum Beispiel, wenn ich mit Südamerikanern oder Amerikanern zu tun hatte, dass sie deutlich süßer trinken als wir. Ich war zum Beispiel mal, werde ich auch nicht vergessen, in Schweden eingeladen mit Jürgen Deibel, einer der größten Spirituosenexperten weltweit. Und es war ganz lustig, wir waren in der alten Destillerie in Schweden gewesen, sitzen da, haben einen wunderbaren Tag hinter uns gehabt. Und dann sagte der Jürgen zu mir, sagte, Volker, und was trinken wir heute Abend? Und hatten im Grunde genommen nur die geflavorten Sachen hin und alles aus dem Tetrapack. Es gab sonst nichts anderes. So, und es war eine hochkarätige Veranstaltung. Und dann denke ich mir, du bist hier an einem tollen Ort, Winter, See, Schnee,
und dann kriegst Traum du so Schnee, etwas. Und
dann kriegst du, Entschuldigung, so eine Plörre. Mhm. Und dann dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ja, und dann viele von den anderen, die aus anderen Ländern kommen, die auch anders trinken, fanden das alle toll.
Die fanden das toll.
Die fanden das toll. Im Grunde genommen war das irgendeine Tetra, Pfirsich-Maracuja-Mix, also mit nochmal was geflavorten aus Spirituose. So, und
süß, sämig.
Ja, das
immer,
war halt,
auch immer so eine dickflüssige Konsistenz.
Das hatte nicht viel mit dem zu tun, warum wir überhaupt in Schweden waren und was wir auch nachmittags zum Beispiel bei den Schulungen alles durchgemacht haben und was wir gelernt haben oder was wir diskutiert haben. Und es war ganz witzig, dass Jürgen das genauso sah wie ich. So, und es gab aber auch eine andere Truppe, die dann sagten,
Sensationell.
Und darin habe ich einfach gesehen, dass gerade wenn ich mit vielen internationalen Gästen in verschiedenen Ländern auch unterwegs war, dass das noch komplett unterschiedlich ist. So, und Amerika ist einfach auch dafür bekannt, selbst in einem Spitzenhotel, wo wir übernachtet haben, bekommst du einen Gin Tonic in einem Burgunderglas, wo oben am besten noch ein Haufen, da mindestens 20 Eiswürfel drin sind. Bis auf, da fehlt so ein bisschen die Ästhetik. Und das habe ich mehrmals gesehen. Und ich finde das nicht schlimm, weil viele fragen mich ja unfolgert, ich möchte ja aber nicht als Gast haben, das ist totaler Quatsch, weil ich glaube, ich kann das ganz gut trennen, wenn ich dann abends hinkomme, bin ich froh, wenn ich ein Getränk habe. Mhm. Wenn ich da jetzt anfange zu diskutieren, versaue ich mir selbst meinen Abend. Deswegen, wenn ich irgendwo hinkomme...
Wobei ich glaube, das mit dem überbordenden Crash-Eis ist oft so, viele Leute haben das psychologische oder die psychologische Hürde, sie brauchen ein eiskaltes Getränk, um zu vergessen, dass sie Alkohol trinken. Die haben das Gefühl, dass umso wärmer es ist und umso mehr Aroma du hast, umso eher wirst du besoffen. Und das ist natürlich dann immer die Problematik. Ja. Kann man denn sagen, was der deutsche Gast gerne trinkt?
Oh, der deutsche Gast. Es ist schwer, weil wenn die Gäste zu uns kommen, also viele fragen ja, was trinken denn bei euch die Leute um 4 oder 5 Uhr nachmittags schon? Sag ich, wenn du jetzt glaubst, dass die Leute hier rein wegen Martinis kommen oder sonstigen Sachen, nein, wir sind nicht die klassische Martini-Bar oder Gin-Tonic-Bar, schon gar nicht. Und es kann wirklich sein, gestern bestes Beispiel war eine Dame hier, die waren jetzt 2 Tage ineinander hier und die haben nachmittags um 16 Uhr schon eine Old Fashion Variation, einen Black Thursday hier bestellt, der richtig kräftig ist.
Also eher ein After-Dinner-Drink.
Eigentlich ein Getränk, wo ich sagen würde, den würde ich erst trinken, wenn ich
ein bisschen gesättigt bin.
Ja, gesättigt,
wenn ich ein bisschen gesättigt bin.
Nein, hier werden noch nachmittags Mai Tais bei uns bestellt und alles andere Sachen, aber auch sehr, sehr viele Champagner-Getränke. Also das muss ich gestern wieder sagen, wir haben hoch runter unsere Champagner-Karte, weil wir halt auch dafür bekannt sind, dass wir sehr viele Champagner-Kreationen machen. Die laufen halt sehr, sehr gut bei uns.
Aber vielleicht frage ich nochmal anders. Trinkt der Deutsche eher süß, eher bitter, eher sauer?
Unterschiedlich.
Okay, also das kann man gar nicht so festlegen.
Ich denke, es spielt also die Altersstruktur eine Rolle. Also ich denke schon, dass wir ganz schön uns damit beschäftigt haben und dadurch ein bisschen den Gast führen durch den Abend. Das heißt, gerade so beim älteren Publikum, wir haben damals angefangen, ja, auch weil es mein Lieblingsgetränk ist, Negroni. Wenn ich mal überlege, damals haben wir Negronis, wenn ich viel bin, haben wir mal 10 Stück in der Woche verkauft. Heute verkaufen wir Minimum 10 Stück am Abend. Das hat aber auch damit zu tun, Negroni Week, wir sind bekannt geworden dadurch und so. Und
die Leute kommen, gezielt deswegen.
Bestes Beispiel, ich habe einen Gast gehabt, der 60 Jahre ist. Er hat niemals in seinen 60 Jahren Cocktail getrunken, weil er immer gedacht hat, das sind diese Saftschubsen. So, er ist aber auch einer nicht, der trotzdem vorne bei ist. Er ist Unternehmensberater, er kommt in der Welt rum, aber trotzdem, er war Weinliebhaber, bis er irgendeinen Samstagabend bei mir an der Bar saß und hat einmal und sagte, was ist das denn? Sag ich, Negroni. Ist das auch ein Cocktail? Sag ich, ja, es ist auch ein Cocktail. Habe ihm erklärt, was das ist, aber dann habe ich noch gesagt, dass es ein außergewöhnlicher ist, weil wir mit 70 Jahre alten, von 1970 mit einem Campari arbeiten. Er hat ihn probiert und hat ihn fast verschlungen. Wenn ich das gewusst hätte. Und dann wirklich so, was habe ich in den letzten Jahren verpasst? Und er kommt wirklich seitdem jeden Samstag und trinkt Minimum 2 70er Negroni bei uns. Und er trinkt nichts anderes mehr. Und er wird dann nie wieder irgendwas anderes anpacken.
Schön.
Und das ist einfach, wo ich sage, toll, toll so eine Erfahrung. Aber ich merke halt auch, wir haben ja auch sehr viel älteres Publikum, ist... Man kann schon sagen, dass das Publikum 30 aufwärts anders trinkt als ein Publikum, ich sage jetzt mal um die 20 bis 30. Aber das ist auch normal, das war ja auch bei mir so, mit 20 bis 30, wo ich 20 bis 30 war, habe ich auch anders getrunken oder wenn ich abends wegging. Bestes Beispiel, Anfang meiner Barzeit, wo ich angefangen habe, sind wir abends noch nach Feierabend in die Diskothek gegangen und waren ganz stolz, wenn wir Sassan Kampfort mit Kirchsaft getrunken haben. So, ich glaube, das würde ich heute mit der Kneifzange nicht mehr anfassen, weil mir das auch viel zu süß wäre und der Zusammenhang. Aber das fand mir damals toll. So, und ich denke, so ist es auch hier. Ich denke, wir betreiben über Jahre eine sehr große Entwicklungsarbeit, wo wir den Gast nicht verführen, sondern führen durch den Abend. Und ich denke, das klappt uns ganz gut. Und wie ich eben schon sagte, oder ich glaube, du hast es gesagt, die Gäste haben mit den ganzen Jahren großes Vertrauen zu uns aufgebaut. Sie merken, wir ziehen sie nicht über den Tisch. Das heißt, sie kriegen bei uns nicht reingeschüttet, weil es gibt ja auch manchmal so diese Gerüchte im Ausland, da kriegst du was ins Glas und die wollen nur Umsatz machen. Also die Gäste kommen
was nicht immer original wieder. Ist, meinst
du? Wir haben halt wirklich enorm viele Stammgäste hier. Und sie haben wirklich großes Vertrauen. Auch gestern Abend wieder kam gestern Herr Seibert, haben sie kurz Zeit, weil haben wir jetzt durch die Corona-Zeit, bleiben wir noch mehr vielleicht hinter der Bar und der Service bleibt draußen. Und dann kam er trotzdem zur Bar und fragte, ob ich ihn trotzdem beraten könnte und hat eine Beratung und er war überglücklich und hat 2 Champagnergetränke hier, 2 unterschiedliche bestellt und wir konnten dann den 2., 3. Gang auf Getränkebasis ihm auch noch empfehlen und der Gast ist überglücklich herausgegangen. Ja. Was will man da mehr?
Ja, das natürlich. Ist auch eine schöne Anerkennung dann seiner harten Arbeit, des alltäglichen Arbeits. Und ich glaube auch persönlich, dass nicht nur jung und alt unterschiedliche Geschmäcker haben, sondern ich glaube auch, dass man früh und spät, also zu der Uhrzeit kannst du sagen, dass Leute unterschiedlich trinken. Jetzt ist es bei euch ja so, dass eure Bar eigentlich sehr ungewöhnlich für eine Cocktailbar, ja sehr, sehr früh am Nachmittag, du hast es ja glaube ich schon zweimal erwähnt, ihr macht in der Woche um 16 Uhr auf.
Richtig.
Und ich glaube die Freitag, Samstage sogar um 15 Uhr auf. Ja. Was für Leute kommen denn da, beziehungsweise was ist denn die Idee dahinter, so früh aufzumachen?
Also bei uns war ja schon, oder mein Traum war es ja früher immer so eine Aperitivbar zu machen, sogar noch früher. Am liebsten würde ich eine Bar machen, die um 12 Uhr aufmacht und um abends um 8 Uhr zu. Es hört sich komisch an, die Aperitivgäste sind immer die angenehmsten Gäste, weil sie sind ruhig, sie kommen gelassen, sie haben meistens einen Arbeitstag hinter sich, sie haben gerade Sinn, sie haben Feierabend oder sie haben einen anderen Grund. Wir haben wirklich über Jahre auch geschafft, dass viele Gäste, auch weil wir es immer wieder gepostet haben, den Leuten was geboten haben, dass sie auch einen Grund haben, ins Seibert zu kommen. Spielt aber auch eine große Rolle natürlich unsere Lage, dann die Optik der Bar, der Liquid Garden, wie ist es drinnen? Drinnen ist es hell, es ist keine düstere Bar, die wir jetzt hier haben. Und die Leute kommen wirklich zu uns als Aperitif und nehmen hier bei uns ein Aperitif oder 1 oder 2. Die meisten Beschwerden kommen, heißt eigentlich nur, wir sind noch beim Getränk her. Können Sie mal vielleicht in dem Restaurant anrufen?
Wir kommen eine halbe Stunde später.
Wir kommen eine halbe Stunde später. Das ist uns dann immer ein bisschen angenehm, weil ich weiß ja
auch, unangenehm die Restaurants, in dem Fall.
Ja, weil die Restaurants, ich weiß ja, wie die getaktet sind. Und dann müssen wir schon wieder anrufen, so, ja, die Gäste hängen noch bei uns fest und so. Aber wir haben wirklich ganz, ganz
viele. Ich stelle mir das immer so vor, ja, hallo Seibert, ja, alles klar, die kommen später. Ja, weiß ich. Sagen wir mal den Namen des Gastes.
Ja. Nee, das ist schon, einerseits auch toll und. Und wir fangen früh an und was sind das für Gäste? Es sind viele ältere Gäste, auch sie kommen hier hin, es sind meistens kleine Grüppchen, sie kommen von der Arbeit, sie haben viele, viele Gründe. Es ist nicht mehr so, dass man, ich sag jetzt mal, abends um 8 Uhr, es muss jetzt dunkel sein, um dass ich was trinke. Das ist totaler Quatsch. Dieses typische Daydrinking gibt es ja bei uns schon sehr, sehr lange. Wir haben ja auch vor 6 Jahren die Capri-Lounge schon, nachdem ich hier angefangen habe, habe ich ja auch schon um 5 Uhr aufgemacht. Und ich habe auch gesagt, immer so, wenn wir samstags, weil ich habe gemerkt, die Nachfrage ist da, wenn wir samstags um 2 Uhr aufmachen, würden wir auch um 2 Uhr voll bekommen. Und da werde ich auch in Zukunft, auch wenn die Corona-Zeit irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, werden wir samstags definitiv daran festhalten, dass wir weiter früh öffnen, weil einfach die Nachfrage dafür da ist. Mhm. So, und
ist das vielleicht eines der großen Unterschiede, was vielleicht, bleiben wir mal auf unserem Kontinent, was es in Europa vielleicht in anderen Großstädten zumindest mehr sichtbar ist, dass die Leute nicht nur in ein Restaurant gehen, und den gesamten Abend an dem Tisch verbringen, richtig, im Sinne von, ich gehe um 19 Uhr hin und gehe um 0 Uhr raus, sondern dass man die Möglichkeit hat, das liegt natürlich meistens an Großstädten, weil wenn du natürlich ein bisschen weit weg bist, aber dass du den Aperitif in der Bar einnimmst, richtig, dass du vielleicht dann irgendwo anders nochmal kurz einkehrst und dann erst ins Restaurant gehst, aber das Restaurant eigentlich nur eine Funktion des Essen und des Trinkens hat, dann wieder rausgehst und dann wieder den Abend an einer anderen Lokalität. Ist daraus der Gedanke da gekommen?
Ja, weil wir es gemerkt haben, dass es sehr, sehr viele Gäste machen. Es kommen Gäste zu uns, sie sagen auch sofort, ja, wir möchten gerne ein Aperitif nehmen, wir gehen gleich essen und kommen ganz oft am Essen sogar noch wieder. Und das ist für uns natürlich perfekt. So, und damit haben wir natürlich auch eine Lücke geschlossen. Aber wir mussten ja auch erstmal dafür die Räumlichkeiten haben. Zum Beispiel in der Kaplanche hätte das ja gar nicht funktioniert, weil wir will nachmittags um 3 Uhr in den Keller gehen.
Ja, man muss fairerweise dazu sagen, die Kaplanche war im Keller.
Im Keller, also im Kellergewölbe. Und deswegen hatte ich ja auch eine Räumlichkeit ausgesucht, wo das passt. So, und diesbezüglich muss auch dann das Getränkegebot, Angebot noch passen. Das muss da zugeschnitten sein. Ja, und ich denke, das haben wir alles ganz gut hinbekommen. Und so jetzt nach 6 Jahren hat sich das so etabliert, das kann man gar nicht mehr wegdenken. So, und ich merke jetzt auch, dass wir in der Woche um 4 noch eine Stunde früher, sonst um 3 ab Freitags. Ja, das klappt einfach. Mhm. Und ich denke, das ist jetzt auch wieder, Leute, klar müssen sich umgewöhnen, aber wir werden sehen, auf jeden Fall werden das beibehalten. Und ich bin da ganz glücklich drüber, weil, wie ich sagte, die Aperitifs-Gäste sind wirklich die angenehmsten Gäste, weil wir hatten gestern Abend, es war wirklich wunderbar, gestern Nachmittag, wir hatten eine Traumstimmung hier, es war alles so ruhig im Liquid Garden, jeder Platz war belegt, bis auf, glaube ich, 1 oder 2 Tische, war alles belegt und es war eine wunderbare Atmosphäre, die Leute unterhalten sich, führen gute Gespräche und es war wirklich so eine Stimmung, wo du sagst, wow, das möchte ich jetzt am liebsten festhalten oder filmen, guck mal, das ist Bar-Atmosphäre, nachmittags um 4 Uhr, das ist toll. So, und wenn man überlegt, dass man trotzdem in der Kölner mitten in der City ist, wo die ganze Hektik
ist. Und trotzdem ist es ruhig.
So, und viele Leute kommen ja deswegen zu uns, weil sie wissen, hey, beim Seibert kann ich entschleunigen. Ich mache die Tür auf, komme auf einmal in eine ganz andere Welt rein und fahre runter. Da kommen auch viele, wir haben auch viele einzelne Personen, die zu uns kommen, die sagen, weißt du, ich habe einen anstrengenden Tag und ich hatte gestern mehrere, die sagten, ich habe einen absolut anstrengenden Tag. So,
und hier komme ich runter.
Ich brauche 1, 2 Getränke.
Das ist mein Akku.
Ich fahre jetzt runter, genieße jetzt mein Getränk, ganz kurzes Gespräch und dann kann ich weitermachen oder ich gehe nach Hause. So, und das ist einfach toll.
Ja, yeah. Also 100%. Also das kann ich 100% nachvollziehen. Kommen wir nochmal auf den Barboom, den wir vorhin so kurz angesprochen haben. Man muss ja wirklich attestieren, dass Deutschland, ich sage jetzt mal seit circa 10 Jahren, wirklich einen absoluten Barboom lebt und erlebt. Kannst du Gründe dafür nennen, woher das resultiert, dass Leute auf einmal oder dass zumindest in jeder Stadt wirklich mehrere wirklich sehr, sehr hochprofessionelle und hochqualifizierte Bars eröffnen?
Ja, es ist natürlich, Barkultur ist jetzt in den letzten Jahren hat sich gewaltig verändert. Die Medien haben natürlich auch viel, viel darüber geschrieben. Mick Jolesy hat einen großen Beitrag dazu geleistet, weil sie ja auch stetig jeden Tag darüber philosophieren, besser gesagt, immer wieder was da rausbringen.
Das ist ein Magazin,
sie bringen aus der ganzen Barwelt, bringen sie Sachen. Und man merkt aber auch, dass selbst eingefleischte, ich sage jetzt mal, vielleicht Kölschgänger heutzutage auf einmal auch mal als Aperitif und kommen, ja, probieren wir doch mal so eine Bar aus. Weil ich denke, wir sind jetzt da ungefähr, wo die Weinkultur vor 10 Jahren war. So, und das ist eine große Entwicklungsarbeit, aber der Barboom ist definitiv da. Warum auch gerade hier in Köln so viel aus dem Boden geschossen ist, kann ich nicht sagen. Es haben sich ja ganz viele kleine Bars selbstständig gemacht. Das ist auch gut so. Ich sehe das vielleicht viel ganz anders, als vielleicht viele Gäste das dann denken und sagen, ja, ihr habt aber gut Konkurrenz und so. Sag ich, nee, das sind Mitbewerber und es ist auch gut so, weil je mehr gute Bars aufmachen, desto mehr verstehen die Gäste mich. Je mehr schlechte Bars aufmachen, desto mehr habe ich das Problem
zu erläutern, was ich mache
und warum vielleicht bei uns der Cocktail XY vielleicht 1 oder 2 Euro mehr kostet. Ja. So, und der Barboom ist definitiv da, überall. Und ich hoffe, dass der jetzt nicht durch Corona leidet, dass er da bleibt, wo er ist und dass es da weitergeht.
Aber würdest du denn, sagen wir mal, ohne Arroganz oder ohne überheblich zu wirken, würdest du sagen, dass du Teil dieses Booms mit ausgelöst hast?
Boah, das kann ich nicht sagen. Also wir sind ja auch nur eine ganz kleine Bar. Klar, wir hatten vor Corona eine Durchlaufquote von wirklich, das hört sich jetzt viel an, aber es ist wirklich so, 900 Gästen in der Woche, die hatten wir. Wir hatten allein am Freitag, Samstags hatten wir zwischen 250 und 300 Gäste Durchlauf. Klar, geschuldet auch die langen Öffnungszeiten und früh auf. Dann hatten wir ich denke, jeder hat dann seinen Beitrag getan. Klar, wir sind ein wenig bekannt, aber wir sind trotzdem auch nur eine ganz kleine Bar. Klar, wir stehen sehr, sehr häufig in den Medien, die Leute bringen was über uns, haben da relativ viel, aber das kann ich jetzt nicht so sagen. Das wäre auch, glaube ich, ein wenig überheblich zu sagen.
Aber das meine ich gar nicht mit der Überheblichkeit. Aber ich glaube, dass vielleicht reden wir ein bisschen aneinander vorbei. Du sagst natürlich jetzt, dass der Gast, der dann hier ist, das in irgendeiner Art und Weise würdigt. Was ich so ein bisschen sagen möchte, ist halt, du bist natürlich auch in den sozialen Netzwerken sehr, sehr präsent. Mhm. Das wird natürlich auch sehr, sehr viel Zeit und Geld und Mühe kosten. Was ich damit sagen will, ist halt dieser Bar-Boom, warum sehr, sehr viele Leute orientieren sich ja auch ein bisschen daran, was du machst. Das will ich damit sagen. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern es ist einfach die Qualität, dass du das auch zeigst. Du bist auch einer der wenigen, die dann Dinge nicht für sich behalten, sondern du zeigst es ja auch wirklich offensiv, was ich ja auch als sehr, sehr gut empfinde. Und ich glaube, das will ich darauf hinaus, dass du die Qualität natürlich mit Leuten, die das natürlich auch folgen, wirklich bundesweit in der gesamten Republik hochgeschossen hast. Ertappst du dich denn dabei, dass Gäste zu dir sagen, ich war gestern in Berlin und war in der tollen Bar oder ich war in Hamburg und war in der tollen Bar? Würdest du sagen, dass wir flächendeckend im Moment in der Bundesrepublik wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau haben im Vergleich zu anderen Ländern?
Ja, also vor allem finde ich, dass gerade das Niveau hier in Deutschland sehr, sehr hoch gestiegen ist. Und was ich einfach nicht fair finde, ist halt, dass international das immer noch nicht
gewürdigt wird.
Wenn ich die World Best Bars zum Beispiel sehe und sehe, dass dann ohne den ersten 100 Bars 2 aus Deutschland nur dabei sind seit Jahren, weiß aber, wie das komplette System dahinter steckt und wer dahinter steckt, wie das ist und warum immer wieder die gleichen sind. Und ich höre dann ganz, ganz oft, wir haben ja wirklich sehr viele internationale Gäste, die dann auch diese Bars abklopfen und höre dann wirklich von unzähligen anderen Gästen, die dann ankommen, Volker, da könnt ihr aber sowas von locker mithalten, weil da seid ihr jetzt sogar ganz, 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 ganz weit vorne. Aber es wird kaum eine Bar aus Deutschland ernannt, aber auch weil keiner von denen mal nach Köln kommt oder nach München oder Berlin oder Frankfurt, dass die mal sagen, hey, das ist da mal eine objektive Meinung. Aber das ist wieso ein Thema für sich.
Aber da kann ich dich beruhigen, das passiert in der Spitzengastronomie auch. Ja. Also die Restaurants, wenn man sich die Restaurants weltweit im Ranking anguckt, da ist natürlich die kulinarische DNA ist immer frankophil, da schlägt natürlich immer das frankophile Herz. Das wird asiatisch sein, das seit ein paar Jahren ist es natürlich nach Skandinavien so ein bisschen gewandert. Davor war es vielleicht ein bisschen mehr Südeuropa, also Spanien, Italien. Mhm. Also da würde ein Spitzenrestaurant auch so sein. Mein Lieber, interessante Gespräche haben immer den Nachteil, dass uns die Zeit immer so ein bisschen durch die Lappen geht. Lass uns mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was glaubst du, wird in den nächsten 10 Jahren in der Barkultur der Bundesrepublik Deutschland passieren?
Ja, ich hoffe, wenn alle gesund bleiben und alles so bleibt, hoffe ich, dass der Boom so weiter anhängt und dass mein Wort oder meine Credo seit Jahrzehnten, dass Qualität sich durchsetzt. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass immer mehr Bars in dieser Art eröffnen und sich halten. Das ist auch ganz wichtig, weil das ist natürlich auch nicht mehr ganz so einfach heutzutage, weil es ist natürlich über alles voll, wenn ich sehe, was auf gastronomisch hier so abgeht. Das ist genauso wie mit den Restaurants. Dann hört man auch auf einmal schlechte Nachrichten. Das Restaurant, Spitzenrestaurant zugemacht, das. Ich hoffe, dass auch die vielen Kollegen die Leidenschaft, den Mumm haben und weiterhin so weit wie in den ersten Jahren das anzupacken. Und ich bin immer so ein Fan davon, eine Baustelle oder nicht Baustelle kann man das ja nicht, oder ein Projekt vernünftig zu machen, als auf jeder Hochzeit rumzutanzen. Mhm. Weil wenn ich mir vorstelle, ich könnte so viele Sachen
nebenbei noch machen,
wo ich Angebote bekomme und das und das. Aber ich sage immer so, ich möchte selbst noch hinter der Bar stehen. Ich kann nicht hier der Tausendsasser sein und überall. Und man macht teilweise Sachen und ich sehe das ein bisschen anders. Ich mache eine Sache und versuche sie dafür richtig zu machen und damit Leidenschaft, weil ich kann mich nicht fünf teilen. Sobald ich hier nur 40%, 30% weniger Zeit investieren würde, wäre es nicht mehr so, wie ich es mir vorstellen kann. Auch wenn andere sagen, dann lass es doch anderen machen und so. Aber ich denke, hier steht zu viel Herzblut hinter und zu viel, wo ich auch selbst noch Lust habe zu arbeiten, selbst Lust habe, Sachen zu kreieren.
Ich glaube, was du häufiger bestimmt hören wirst, ist natürlich, wenn du 30% weniger machst, kriegt der Gast das immer noch nicht mit, weil das Niveau immer noch so hoch ist. Aber ich glaube, da geht es auch immer so ein bisschen darum, wie du dich fühlst. Was ich noch fragen möchte, glaubst du denn, dass wir in den nächsten 10 Jahren genau den gleichen großartige Entwicklung haben werden wie in den letzten 10 Jahren? Oder ist in den letzten 10 Jahren sowohl von der Technik als auch von der Qualität der Getränke so viel passiert, dass wir das in den nächsten 10 Jahren nicht nochmal wiederholen werden?
Das ist eine schwere Frage.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Genau, also ich denke, irgendwann ist auch mal die Technik in allen Belangen ausgereizt. Es spielt ja nicht nur die Technik eine Rolle, vielleicht arbeiten wir in den nächsten 10 Jahren noch nachhaltiger, was ja auch eine große Rolle spielt. Wie gehen wir mit den ganzen Sachen um, die wir verarbeiten, wo kaufen wir sie ein, die ganzen Lieferwege, vielleicht verändert sich da noch einiges in den nächsten Jahren. Man muss auch so sein, dass wir eine der wenigen Bars in Deutschland sind, die so einen Aufwand betreiben. Viele machen ja eine klassische Bar oder haben halt eine andere Vorstellung von Bar. Zum Glück gibt es ja diese Vielfalt von in der Barkultur. Und ich denke, das, was wir hier haben, das gibt es gerade mal eine Handvoll in Deutschland, diese Nische, die wir ja machen. Das ist ja noch sehr, sehr gering. Also dieses extreme Liquid Kitchen, was wir ja machen, so extrem, das gibt es noch nicht mal eine Handvoll. Und ich denke, dass wir uns in allen Belangen auf jeden Fall weiterentwickeln werden.
Aber die Schritte werden kleiner sein.
Die Schritte, denke ich, werden kleiner sein. Und man muss schauen, was auf uns zukommt. Wir müssen gucken, wie können wir weitergehen. Wir sehen ja dieses Jahr, was auf einmal passieren kann, wenn man auf einmal mehrere Monate außer Gefecht gesetzt wird. Deswegen muss man auch sehen, wie sieht die Zukunft aus. Und aber ich denke schon, dass nach wie vor die Barwelt eine ganz große Rolle in den nächsten 10 Jahren spielen wird.
Arbeitest du persönlich gerade an Getränken, die noch nicht servierfähig sind?
Ja.
Ja. Und das ist ein immer wiederkehrender alltäglicher
Richtig.
Prozess?
Ja, weil es ist absolut überraschend. Ich habe diese Woche wieder Melonen bekommen. Das hört sich jetzt mal sehr einfach an, aber 2 Melonen, wo ich noch nie im Leben mit gearbeitet habe, die auch schwer hier auf dem normalen Markt zu bekommen sind, die wir eigentlich nur über Delikatessenhändler bekommen und dann vor allem auch in großem Maße. Und es war einfach toll zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Und so. Und dann arbeiten wir uns gerade da rein, was können wir damit machen, wie können wir die verarbeiten. Und ich merke einfach, dass wenn ich denke, ja, ich bin jetzt irgendwo angelangt, dass auf einmal doch wieder was Neues kommt. Zum Beispiel Thema Rotationsverdampfer. Wir haben den jetzt seit 1,5 Jahren, aber wir haben den noch nicht mal, wenn ich ehrlich bin, zu 50% ausgereizt. So, das heißt, auch da ist gerade bezüglich, wenn man damit arbeitet, ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. So, und vor kurzem habe ich wieder mitbekommen, dass wieder neue Gerätschaften rausbekommen sind, die gerade perfekt in die Liquid Kitchen, da will ich jetzt noch nicht drüber reden, wo ich aber gesehen habe, auch schon überlegen, vielleicht kann ich mir das auch noch gut vorstellen, weil wir da auch wieder andere Wege einschlagen können. Für mich ist immer wichtig, und das möchte ich auch beibehalten, dass wenn der Gast kommt und ich sage zum Beispiel, du bestellst bei uns abends eine Wiener Mandel, da möchte ich nach wie vor, dass der Gast rausschmeckt, ja, es ist eine Wiener Mandel. So, wenn ich einen anderen Geschmack habe oder einen anderen Namen, der Namensgeber für die Geschmacksrichtung ist, möchte ich, dass der Gast da nicht auf Spurensuche geht. Weil was bringt es mir, wenn ich einen Cocktail aus 8 Bestandteilen habe, kann aber 2 weglassen und es schmeckt trotzdem noch gleich. Und der Gast schmeckt gewisse Sachen gar nicht mehr raus, weil man darf den Bogen nicht überspannen. Und ich denke, das kriegen wir ganz gut bei uns hin. Wenn wir einen Walnuss Old Fashion machen, da habe ich noch nie das Problem gehabt, dass der Gast die Walnuss nicht rausgeschmeckt hat. Auf jeden Fall schmeckt er immer die Nüsse raus. Und das ist für mich wichtig. Und nicht dann auf einmal so, ja, das habe ich ja ganz oft so bei Spirituosen, dann sagen sie, vor kurzem zum Beispiel, bestes Beispiel, sagen, ja, Volker, du liebst doch Yuzu und hier hast du ein neues Yuzu Tonic. Sondern probiere ich das Yuzu Tonic, dann sage ich, wo ist aber die Yuzu? So, und dann suche ich und schmecke nochmal, da ist gar keine Yuzu drin. Da ist noch nicht mal 2-3% Yuzu drin, das ist gar nichts. Ihr verkauft das als Yuzu. Jetzt, warum macht ihr das? Sagt ihr, da ist gar keine Yuzu drin, das wohl. Sag ich, habt ihr überhaupt mal mit einer Yuzu gearbeitet? Wisst ihr, wie die riecht? Die ist ja so intensiv, die müsst ihr ja gerade.
Du beschreibst natürlich jetzt das eine Extrem, aber das andere Extrem ist halt, ich bleibe nochmal dabei und ich zähle mich jetzt auch selber persönlich damit drinne. 90% der Dinge, die ihr hinter den Kulissen macht, das erkenne ich einfach auch nicht, weil das Level einfach extremst hoch ist. Ist das für dich manchmal frustrierend oder enttäuschend, dass man das nicht weiß als Gast?
Nein, es ist halt Nee.
Es ist so.
Es ist so.
Würdest du denn sagen, wenn ich Köche frage, für wen kochst du eigentlich? Dann sagen wir manchmal in erster Linie immer erstmal für mich. Ja, weil logischerweise hast du dich dabei mal ertappt, dass du etwas im Kopf hattest, du dann aber gesagt hast, das kann ich nicht draufnehmen, weil das wird der Gast mir nicht abkaufen?
Ja, gewiss schon. Also sind schon Sachen.
Oder ich formuliere es vielleicht anders. Lässt du dich von dem Gast schon beeinflussen oder hast du in erster Linie, servierst du Getränke, hinter denen du zu 100% die stehst?
Ja, sehr wenig. Also wenn irgendwas auf die Karte kommt, muss ich 100% überzeugt sein. Ist es nicht und bin ich das nicht, dann verschwindet das schneller, als es geht. Mhm. Weil dafür ist der Anspruch auch von den Gästen so hoch. Dafür zahlen auch die Gäste zu viel Geld für die Getränke. Deswegen vergleiche ich da auch immer den Mitarbeitern. Sage ich jetzt überlegt.
Wobei, das kannst du jetzt nicht sagen, aber das sage ich jetzt mal. Wobei die Getränke, die ihr hier verkauft, in einem Preissegment ist, für das, was ihr an Aufwand betreibt, der wirklich nicht anders als günstig zu erwähnen sein muss. Das, also wir reden jetzt von Getränken.
Ja, aber da liegen wir aber wieder genau bei diesem Problem, was, wenn der Gast gar nicht den Aufwand kennt, wundert er sich, warum genau dieses Getränk eventuell in Bar XY deutlich billiger ist, obwohl es da sogar noch, ich sage nur mal vom klassischen Sinne, deutlich kleiner ist. Es gibt, glaube ich, kaum eine Bar in Deutschland, die ihre Old Fashions mit 9CL mixt. Kenne ich kaum ein. Wir mixen die mit 9CL. Steht sogar bei uns in der alten Karte drin, dass alle Old-Fashion-Variationen mit 9CL Spirituose gemixt werden. In anderen Baren nicht. Und wenn ich dann teilweise sehe, mit was für Produkten wir hier arbeiten,
das kommt
dann auch das dazu. Wir arbeiten hier nicht mit XY. Wir haben wirklich ganz oft Nischenprodukte. Die würden andere nur vielleicht im Purgenuss rausgehen, wie wir ganz normal im Puring. Also wir arbeiten damit drin. Und ich denke, auch da besteht noch eine große Entwicklung.
Ja. Was sind denn deine persönlichen Projekte für die Zukunft?
Hui.
Hast du Dinge im Kopf oder sagst du, das Seibertsbar und Liquid Kitchen?
Also ist jetzt, das größte Projekt ist jetzt erstmal, dass wir wieder normalen Fahrgewässern kommen, im Sinne von, ich möchte, dass die ganzen Einschränkungen aufhören. Mhm. Das ist für mich das A und O, weil ich glaube, in den letzten 4 Monaten musste ich mich, weil viele haben mich gefragt, Volker, und? Hattest du Zeit in den letzten 4 Monaten was zu entwickeln? Sag ich, nein, ich habe nicht ein einziges Getränk neu entwickelt in den letzten 4 Monaten, weil der Kopf einfach nicht da hingehörte, wo er hingehört. Ich habe den Kopf nicht frei gehabt.
Das ist die Freiheit.
Ich habe den Kopf nicht frei gehabt. So, und jetzt muss ich erstmal sehen, dass wir jetzt mit der normalen Situation klarkommen. So, und ich hoffe, dass irgendwann Anfang nächstes Jahres, dass auch wieder die Leute an der Bar sitzen dürfen, dass ich auch wieder meine Tea-Time machen kann, die ich jetzt auch nicht im Moment machen kann.
Also alles die Tea-Time für alle, die
Schulungen.
Das ist genau, das sind Schulungen.
Die Schulungen und so, weil unter den Voraussetzungen darf ich sie einfach nicht machen, weil die Tea-Time lebt halt von einem Miteinander hinter der Bar,
einem
geselligen Zusammensetzen, ohne Mindestabstand, zusammen in einer Gruppe. Das ist alles im Moment nicht umsetzbar. Und da hoffe ich, dass wir da wieder, wenn das wieder alles normal ist, dass wir das wieder hinbekommen. Und dann, wer weiß, was irgendwann mal kommt oder an neuen Projekten oder so. Ja, wir sind jetzt 6 Jahre hier, 10 Jahre haben wir Vertrag hier. Vielleicht mache ich nach den 10 Jahren was Neues oder sonst was, weil da bin ich ja auch schon 50 durch. Mhm. Wohl. Und ich weiß es nicht. Im Moment ist die große Lust noch immer da. Ich habe gemerkt, was mir auch in den 4 Monaten gefehlt hat. Was mir gefehlt hat, weil ich hatte ja genug Abstand zu sehen, obwohl ich natürlich jeden Tag hier in der Bar war, To-Go-Verkauf und alles, aber trotzdem, es war ja ein komplett anderes Arbeiten. Und ich lasse mal alles auf mich zukommen. Ich hoffe, wenn ab nächstes Jahr alles wieder normal ist, dann kann man auch vielleicht wieder anderes planen, vielleicht neue Projekte, wer weiß, was auf einen zukommt. Und mein Traum wäre immer noch zusätzlich eine Aperitivbar zu machen.
Also
aber da fehlt mir im Moment wirklich das passende Objekt.
Aperitivbar würde aber wirklich bedeuten, nur eine reine Tagesbar.
Ja, eine Tagesbar, die um 8 Uhr, um 12 Uhr mittags aufmacht, abends um 8
Uhr
zu.
Kein Abend, kein Nachtgeschäft.
Wo wir dann zum Beispiel unsere ganzen hausgemachten Sachen noch mit anbieten, dass es im Grunde genommen auch so ein kleiner Shop mit ist, wo man nachmittags einkaufen kann die ganzen Sachen auch probieren, wie zum Beispiel, ich sage das mal so, wie teilweise wunderschöne mit Olivenöl die Läden ausgestattet sind, aber zusätzlich, wo man dann auch noch, aber statt Olivenöl gibt es dann die Sachen aus unseren Fässern zum Beispiel, kann man die als kleinen Abkommen, weil da auch die Nachfrage ist.
Ihr macht ja sehr, sehr vieles selber, also Eierlikör oder
zum Beispiel Eierlikör, das ist ja bei uns gelaufen wie Cola, das ist ja wirklich 90%, ich sag jetzt mal, wenn
das wird durch aus den Händen
Leute, die Eierlikör hassen, die lieben unseren Eierlikör, weil sie sagen, das hat nichts mit Eierlikör zu tun. Sag ich, doch, jede Zutat hat mit Eierlikör zu tun, nur es sind top Zutaten. So, und das ist halt richtig tolle Handarbeit. Die auch zum Eierlikör, den mache ich auch komplett alleine. So, und das ist halt eine Geschichte, wo wir halt merken, dass es gebraucht wird.
Verständlich. Mein lieber Volker, ein höchst interessantes, herzliches, sympathisches und wie immer sehr interessantes, amüsantes Gespräch mit dir. Ich wünsche dir persönlich von ganzem Herzen natürlich weiterhin alles erdenklich Gute, dass deine unbändige Kreativität niemals zum Erliegen kommt. Und jetzt trinke ich einen Whisky sauer.
Gerne.
Dankeschön, mein Lieber. Danke dir.
Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.